Ich grüße Sie alle im Wundernamen, Barnamen unseres Herrn und Heiland Jesus Christus. In welchem Namen wir heute Abend alle zusammengekommen sind, als seine Gäste hier. Er ist der Besitzer dieses Hauses und wir dürfen hier zu Gast zu ihm kommen. Und er wartet auf euch. Steht dort am Eingangstor und sagt: Herzlich willkommen, Manfred. Herzlich willkommen, Gerda. Herzlich willkommen, Dechko. Können Sie sich vorstellen? Der Schöpfer dieses Universums lädt uns ein und freut sich auf unser Kommen. Für mich ist eine ganz besondere Freude. Heute habe ich gezählt, in mein Gedächtnis ein bisschen gewürft und festgestellt, dass ich heute Abend zum 12. Mal unter euch bin. Wir haben in Bulgarisch ein Sprichwort, das lautet: Alte Liebe rostet nicht. Und nachdem diese Liebe vor einigen Jahren von dem Herrn als Geschenk bekommen haben, bei mir ist nicht verrostet. Und ich gebe mich Mühe, von Bulgarien über die Schweiz hier nach Westerbach zu kommen und morgen zurück nach Bulgarien. Freue ich mich, komme ich mit Freude und Dank für die Einladung, liebe Geschwister. Für mich ist das ein Fest. Das letzte Mal war ich bei euch am 8. Oktober 2011. Also ungefähr 2 Jahre sind schon vergangen. Und in meinem Notizbuch habe ich auch gesehen, was ich damals gesprochen habe. Also das ist nicht dank meines Gedächtnisses, aber habe ich gesehen, weil im 2011 war ich zweimal, einmal im Februar und einmal im Oktober. Und soweit ich mich daran erinnere, habe ich euch gebeten, dass wir nach diesen 2 Diensten eine Prüfung hier in der Gemeinde machen über das Thema. Eine Prüfung mache ich nicht. Habe ich diese Zeit nicht, weil ich möchte heute Abend etwas äußerst Wichtiges mit euch teilen. Aber ich gebe euch allen zum eine Hausaufgabe über das erste Thema war über die Talente. Der Herr hat uns Talente gegeben, Gaben gegeben. Meine Bitte durch eine einfache Frage: Was hast du, lieber Bruder, was hast du, liebe Schwester, in diesen letzten 2 Jahren mit den Talenten, welche der Herr dir gegeben hat, gemacht? Ich werde euch keine Noten schreiben. Das habe ich mit meinen Studenten jahrelang gemacht. Und ich weiß, wie das funktioniert. Aber mit Christen auf den Prüfung Noten zu geben, das ist ein Risiko für den Prediger. Er riskiert sehr viel, am nächsten Sonntag in der Gemeinde keinen einzigen zu kommen. Und deswegen tue ich das nicht. Und letztes Mal habe ich ein Zeugnis von dem Werk Gottes in Bulgarien abgelegt. Es war die Rede über die offenen Türen in unserem Land. Und das ist ein großer Geschenk Gottes. Offene Türen für sein Wort. Wir dürfen mit der Bibel Tausende über Tausende Menschen in Bulgarien erreichen, beginnen von dem Ministerpräsident, die ganze Regierung, im Parlament, Bürgermeister, Lehrer, Ärzte, und die Türe sind offen. Wir haben mit einer bescheidenen Auflage von der Bibel von 1000 begonnen, mit wenigen Glauben und viel Zweifeln. Und in 2 Wochen waren diese 1000 Bibel verteilt. Und da kam ein Dankesbrief von der Regierung, wo stand: Wir bedanken uns für die Bibeln, welche mit einem großen Interesse angenommen wurden. Könnten Sie uns mehr Bibeln verschenken? Das war für mich ein Reden Gottes. Und dann haben wir 20.000 drucken lassen, in 4 Monaten alle verteilt. Dann haben wir weiter 50.000 drucken lassen, in weitere 4 Monaten alle verteilt. Darüber habe ich bei euch alles berichtet. Und was ihr nicht wisst, nach diesen 50.000 sind weitere 70.000 gedruckt worden. Insgesamt in 2 Jahren durften wir mit 188.290 Bibeln eine Luxusausgabe der ganzen Bibel unsere Führungskräfte in Bulgarien erreichen. Und das ist wirklich ein Segen Gottes. Und das geht weiter. Von diesen 70.000 habe ich jetzt in meinem Lager kaum 18.000 übrig geblieben. Und ich spare immer wieder, wo ich nur kann, damit jetzt über Weihnachten, die Leute sind sehr offen, mehrere Menschen, mehr Leute mit der Bibel erreichen können. Wir bekommen Hunderte von Dankesbriefe von überall. Und das ist eine große Ermutigung. Und zusammen mit der Bibel, wir verteilen auch 2 Schriften. Eine von die kennt ihr. Und das ist, was sagt die Bibel über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Menschen, über das Weltende. Und eine 2. Schrift, welche ich extra verfasst habe. Und diese Schrift betrachtet die wichtigste Botschaft der Bibel überhaupt. Dank dieser Botschaft ist die Bibel verfasst worden. Wisst ihr, was die wichtigste Botschaft der Bibel überhaupt ist? Dass unser Leben hier auf die Erde mit dem Tod hört nicht auf, sondern es setzt sich in der Ewigkeit fort. Und das ist die wichtigste Information, welche durch die Bibel uns vermittelt ist. Und deswegen diese Schrift lautet: Leben nach dem Tod. Und mit diesen 188.000 Bibeln, wir verteilen auch diese 2 Schriften über den Tod des Menschen hier in diesem Leben und das ewige Leben in der Ewigkeit und über das Ende der Welt. Und ich sage immer, liebe Leute, bitte zuerst die Schriften lesen und dann brauche ich Sie nicht aufzufordern, die Bibel zu lesen. Dann bekommt ihr die wichtigste Motivation, die Bibel aufzuschlagen und zu lesen und sich informieren zu lassen, was die Bibel über das Weltende sagt und über das Leben nach dem biologischen Tod auch sagt. Ich weiß wohl, liebe Geschwister, das Thema über das Leben nach dem Tod ist für euch ganz bestimmt kein wichtiges Thema. Sonst werdet ihr heute Abend nicht da sein müssen. Wenn wir nicht an dem Leben nach dem Tod glauben, dann was suchen wir hier heute Abend? Deswegen ist unser Leben hier auf dieser Erde, wie auch gesungen haben, uns für die Ewigkeit vorzubereiten. In diesen 70, 80 und vielleicht 90 Jahren diese herrliche Zeit auszunutzen, unsere Ewigkeit vorzubereiten. Weil in der Ewigkeit gibt's nur zwei Orte. Ein Ort mit dem Herrn und einen anderen Ort mit dem Satan. Und wir dürfen in diesem Leben uns entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen können. Warum habe ich diese Schrift verfasst? Nicht für Christen. Die Christen müssen das wissen, müssen daran glauben. Die Schrift ist für die Welt verfasst worden. Und deswegen der Untertitel lautet, was sagen die Wissenschaft, die Religionen und die Bibel? Nicht, was Professor Svilenow sagt. Wehe mir, wenn ich etwas zu diesem Thema hinzugefügt habe, darf ich keine einzige Buchstabe. Was sagt die Wissenschaft und warum ich heute Abend mit euch dieses Thema teilen möchte? Wir haben hinter uns einen langen Weg. Gestern bin ich von Südschweiz nach Ulm gefahren und heute gegen Mittag von Ulm nach Wächterbach habe ich gedacht, ob ich schaffe, rechtzeitig hier zu kommen oder nicht. Und dann habe ich gesagt, auf jeden Fall, ich habe mein Thema schon im Voraus gegeben. Und wenn ich mit der Zeit nicht schaffen könnte, rechtzeitig zu kommen, dann mindestens am Ende des Gottesdienstes die Schrift zu verteilen, damit ihr wisst, worum die Rede ist. Ich habe genug mitgebracht und ich sage Ihnen, warum. Was für euch wichtig ist, liebe Geschwister, ihr müsst wissen, dass das Thema über das Jenseits ist nicht nur ein biblisches Thema. Die Bibel ist nicht das einzigste Buch, welches über dieses Thema spricht. Ihr müsst nur staunen, was die Wissenschaft, die Medizin darüber redet. Ich komme aus dem Bereich der Medizin. Und als ich mich mit diesem Thema begonnen habe zu beschäftigen, war ich erstaunt, was die Medizin über das Leben nach dem Tod redet. Und deswegen der erste Teil dieses Büchleins, ein kleines Büchlein, das liest man in ein paar Stunden nur. Der erste Teil ist, was die Medizin zum Thema Leben nach dem Tod sagt. Und ich berufe mich auf klinischen Fällen, medizinischen Fällen von Menschen, welche im klinischen Tod gewesen sind und nachher reanimiert worden sind und wieder zum Leben gekommen sind. Was diese Menschen erzählen. Das ist ein ganz besonderer Bereich in der Medizin. Leben nach dem Tod. Und zweitens, was die Religionen zu diesem Thema sagen. Wisst ihr, wie viele Religionen in der Welt gibt heute? Nur 5000. Dass 5000 Religionen gibt, okay, nicht zu machen. Jeder kann eine Religion gründen. Aber das Problem ist, dass jede Religion erhebt die Ansprüche, einzig und allein der Träger der Wahrheit zu sein. Und alle anderen 4999 sind Irrlehren. Welche von diesen Religionen recht hat? Äußerst wichtig. Ich beschäftige mich hier nur mit einigen von diesen 5000. Das sind 10 oder 15 Religionen. Und all diese Religionen unterscheiden sich voneinander über das Thema Leben nach dem Tod. Nehmen wir nur die drei großen christlichen Religionen. Die Katholiken, die Protestanten und die Orthodoxen. Ganz verschiedene Lehre über das Jenseits. Wer hat recht? Und das ist äußerst wichtig für uns zu wissen. Ich werde nur einige Motivationen, Begründungen mit euch teilen, warum ich mich mit diesem Thema beschäftige. Nicht viel, nur etwas von dem Büchlein mit euch zu teilen, damit ihr heute Abend irgendwie Appetit kriegt oder Neugier bekommt, das Büchlein erstens zu lesen und dann mein Wunsch wäre, Wächtersbach mit dem Büchlein zu erreichen. Deswegen, ich habe einige Bücher gebracht, dort am Büchertisch. Warum sprechen wir heute Abend über dieses Thema? Ich habe über dieses Thema einen kurzen, zusammenfassenden Vortrag vorbereitet, weil wenn ich frei spreche, dann ist eine große Gefahr für mich, damit ich in einer Stunde nicht schaffen kann. Und deswegen kurz und bündig und nicht alles. Der Mensch, ich lese etwas von meinem Vortrag vor. Der Mensch hatte schon immer Interesse am jenseitigen Leben. Dieses Interesse liegt allen Kulturen und Zivilisationen der Vergangenheit zugrunde. Die ägyptischen Pyramiden sind heute noch stille Zeugen vom Streben nach Unsterblichkeit der alten Ägypter. Nie hat sich der Mensch mit der Tatsache abgefunden, dass sein Leben mit dem Tod ein Ende hat. Er hat gesucht und sucht immer noch Wege zur Überwindung dieses universellen Phänomens des Todes. Wir wissen, dass es primitive Stämme gibt und gab und gibt, die mit dem verstorbenen Mann auch seine getöteten Diener und seine Frau zu begraben pflegten, damit es jemanden gibt, der ihm in Jenseits dienen würde. Warum das? Weil sie daran glauben. Dieser Brauch existiert bis heute in manchen heidnischen Religionen. Auch in unserer Zeit hat das Interesse an der Unsterblichkeit der Seele nicht abgenommen. Als ich mich zu diesem Thema vorbereitet habe, habe ich festgestellt, durch die Suchmaschinen im Internet ergeben über 731.000 Treffer nur zum Thema Leben nach dem Tod. Also, wir brauchen Urlaub zu nehmen und von dem Computer von morgen bis zum Abend zu sitzen und schaffen wir auch nicht. Das bedeutet, das zeigt, was für ein großes Interesse zu diesem Thema ist. Viele unserer Zeitgenossen weisen kein Streben nach Unsterblichkeit auf, was sie dazu bringt, gleichgültig gegenüber der Frage nach dem jenseitigen Leben zu sein oder die andere Realität zu verneinen. Und zwar mit dem naiven und unwahren Kommentar, ich zitiere, es ist noch keiner aus dem Jenseits zurückgekommen, um uns zu erzählen, was es da gibt. Ich glaube einfach nicht an solchen Sachen. Das hören wir überall. Geht nur auf die Straße und stell die Frage, da bekommst du sofort diese Antwort. So eine oberflächliche Denkweise programmiert automatisch eine entsprechende Verhaltensweise, die in allen Bereichen des privaten und des öffentlichen Lebens zum Vorschein kommt und sich im Folgenden zusammenfassen lässt. Lass uns essen, trinken und das Leben genießen, weil wir nicht wissen, ob wir morgen noch leben. Das ist die Philosophie der Welt. Jeder vernünftige Mensch, der sich im Klaren darüber ist, dass der Tod unumgänglich ist, und dann wissen wir alle, sollte sich die Frage stellen, warum gibt es überhaupt einen Tod? Und woher ist er gekommen? Wir sind vernünftige Menschen. Wir müssen uns diese Frage einmal stellen. Wenn der Tod ein universelles Phänomen ist, das alle betrifft, dann sollte es auch eine universelle Ursache geben. Wo steckt diese Ursache? Das Altern und die Abnutzung des Organismus mag eine Folge sein, aber keine Ursache. Ist es möglich, dass ein liebender und allmächtiger Gott, der den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat und so viele intellektuelle, geistige und biologische Ressourcen in ihm gelegt hat, einfach so leichtfertig zu lassen würde, dass die Krone, das Ziel seiner Schöpfung, zu einem Opfer des Todes wird und dass jedes Jahr 45 Millionen Menschen in die Erde verscharrt werden? Bleibt denn nach dem Menschen nichts mehr, was weiter leben würde? Und noch eine Begründung zu diesem Thema zu sprechen. Eine Angst vor dem Tod ist bei vielen sterbenden Patienten zu beobachten. Die Ärzte und die Geistlichen sind sich darüber einig, dass diese Angst nicht dem Tod an sich gilt, sondern eher dem, was nach dem Tod folgt. Die Ursache dafür ist, dass der Vorhang zwischen diesseits und jenseits kurz vor dem Tod vor den Augen des Sterbenden aufgeht und das Erste, was er begreifen muss, ist, dass das Leben mit dem Tod nicht aufhört. Und von hier kommt die Angst. Weil der Sterbende sieht, was danach kommt. Und das ist der Grund, warum einige im Schrecken diese Stunde annehmen. Und es gibt aber auch andere Leute, die mit Freude und Lachen diese Stunde von dem Herrn annehmen. Weil sie sehen, wohin sie gehen. Ich habe eine Menge von verschiedenen Begründungen, aber noch eine wichtige Begründung, eine Motivation, über dieses Thema nachzudenken und nie zu vergessen. Was die Weltanschauungen betrifft, teilen sich die Menschen in zwei großen Kategorien. Diese, die an die Existenz eines Gottes glauben, das sind die religiösen Menschen, und die Menschen, die glauben, dass es keinen Gott gibt. Also zwei verschiedene Arten von Glauben. Die ersten glauben an die Existenz Gottes, die zweiten glauben an der Nicht-Existenz Gottes, da sind die Atheisten. Die Statistik der UNO zeigt, dass 84% der Erdbewohner religiöse Ansichten vertreten. Drei Viertel von den Menschen sind religiös. Zu dieser riesigen Gruppe zählen viele namhafte Vertreter der Wissenschaft, der Kultur und der Kunst. Es ist unmöglich, liebe Geschwister, dass sich diese Milliarden irren. Und die Existenz Gottes ist die größte Garantie für die Unsterblichkeit des Menschen als dem höchsten Ziel von Gottes Schöpfung. Ich habe Ihnen gesagt, dass mit diesem Thema sich nicht nur die Bibel beschäftigt, auch die medizinische Wissenschaft. Und jetzt nur einige Auszüge von dem Thema, was die Medizin zu diesem Thema sagt. Es gibt in der medizinischen Literatur eine riesige Menge an Literatur zur Verfügung, die die Frage nach der Seele und nach dem Leben jenseits des Todes behandelt. Darüber nur einige Beispiele. Im Technologischen Institut Kalifornien, Amerika, fand ein Weltkongress mit einem internationalen Fonds zur Unterstützung der Forschung der Seele und des Lebens nach dem Tod statt. Die abgelieferten Beiträge von weltberühmten Fachleuten, und ich habe eine Reihe von bekannten Namen in der Richtung, welche für die Spezialisten in diesem Gebiet wichtig sind, zeigen eindeutig, dass das Bewusstsein, nämlich die Seele, weiter existiert, nachdem das Herz schon stillstand, der Patient nicht mehr atmete und das Hirn nicht mehr funktioniert. Anhand von mehr als 3500 sogenannten postmortalen Experimenten mit klinisch toten Patienten stellt Dr. Parnia, ein bekannter Spezialist in diesem Gebiet, fest, dass weder der Sauerstoffhunger des Gehirns noch die stressigen Momente eine Ursache für die Erlebnisse im Zustand des klinischen Todes sind. In seinem Buch Leben nach dem Leben äußert Professor Grayson, auch ein Amerikaner, die Meinung, dass das Hirn kein Bewusstsein produziert, sondern eher ein Träger des Bewusstseins ist. So wird die Tatsache erklärt, dass nach Ausbleiben der Hirnfunktionen die Seele weiter existiert. Neulich sind in der deutschen Presse einige Artikel zum Thema »Gibt es wirklich ein Leben nach dem Tod?« erschienen, sowie eine kurze Umfrage zur öffentlichen Meinung über die Frage »Glauben Sie an ein Leben nach dem Leben?« Das Redaktionsteam der bekannten Münchner Zeitung TZ, ist es bekannt bei euch, TZ-Zeitung, von 2011, April, wenden sich mit dieser Frage an Professor Dr. Wilfried Kuhn, einem prominenten Forscher aus dem Bereich des klinischen Todes, dem weltbekannten Fachmann im Fach Neurologie und Hauptarzt des Krankenhauses Leopoldina in Schweinfurt hier in Deutschland. Eine sehr bekannte Person. Aufgrund des umfangreichen klinischen Materials bestätigt der Professor die aus der Literatur bekannten Phänomene. Ich zitiere einige von diesen Phänomenen: Ablösung des Bewusstseins vom Körper, Aufrechterhaltung der persönlichen Charakteristika, Treffen mit verstorbenen Bekannten, Rückschau auf das ganze Leben und so weiter und so. Das sind Phänomene, welche in einem Zustand des klinischen Todes die entsprechenden Patienten erleben. Die Wiederholbarkeit dieser Berichte bringen Professor Dr. Kuhn dazu, sich die Frage zu stellen, liegt das alles nicht den Schluss nahe, dass wir alle eine Seele haben, die unabhängig vom Körper existiert und weiterlebt? Inzwischen ist in mir, schreibt er weiter, der Glaube gewachsen, dass es tatsächlich ein Danach gibt. Soweit Professor Kuhn. Professor Kuhn ist überzeugt, dass die modernen Forschungen im Bereich des klinischen Phänomens Nahtod die bisherigen Vorstellungen vieler gelehrten Mediziner erschüttern wird. Und noch eine wichtige Information kommt aus Holland. Eine Gruppe niederländischer Ärzte unter der Leitung des bekannten Kardiologen Dr. Pien van Lommel haben im Jahre 2001 umfangreiche Untersuchungen mit 344 Patienten, die einmal klinisch tot waren, durchgeführt. Die Fachleute haben sich folgende Frage gestellt, ich zitiere, wie ist es möglich, dass man in einem Zustand des klaren Bewusstseins außerhalb des Körpers gerät, und zwar in einem Augenblick, in dem das Gehirn nicht mehr funktioniert und ein horizontal verlaufendes Elektroenzephalogramm, sogenannten in der Medizin Nulllinie, zeigt. Das bedeutet, dass der Patient klinisch tot ist. Die Schlussfolgerung ist, dass es bei dem Menschen einen nicht materiellen Teil gibt, der weiterlebt, nach der materielle, nämlich der Körper, schon tot ist. In seinem Buch Endloses Bewusstsein, neue medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung, beschreibt Dr. Lommel die Erfahrungen zahlreichen Patienten, die klinisch tot waren und wieder zum Leben gebracht wurden. Interessant, hier ist etwas äußerst interessant, war auch für mich, zum ersten Mal so etwas zu lesen, ist die Beobachtung von Dr. Lommel, dass nicht alle Patienten, die oben genannten Nahtoderlebnisse haben, denn bei der Erwachsenen liegt der Prozent wesentlich niedriger, ungefähr 8-12%. Im Vergleich zu den Kindern über 70%. Selbstverständlich kommt sofort die Frage, warum? Also, soweit, also in dem Büchlein, ihr könnt viel mehr Beispiele lesen, was die Medizin über das Leben nach dem Tod schreibt und sagt. Nur ein paar Worte über die verschiedenen Religionen. Es war schon die Rede. So viele Religionen, so viele Lehren über das Jenseits, kommt sofort die Frage, welche von diesen Religionen Recht hat? Die Katholiken, die Protestanten, die Orthodoxen, die Mormonen, die Hinduisten? Wer? Oder die Juden, auch eine von den großen Weltreligionen? Das Problem ist, dass diese Religionen zum Thema Leben nach dem Tod sich sehr unterscheiden. Dann, wo ist die Wahrheit? Es ist für mich äußerst wichtig und nicht nur für mich, für jeden einzelnen denkenden Menschen ist wichtig zu wissen, was nach dem Tod kommt. Es ist nicht gleichgültig für uns, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Wer wäre kompetent? Wer wäre kompetent genug, um die richtige Antwort in Bezug auf den Zukunftsort der Seele nach dem Tod geben zu können? Also nachdem die Religionen nicht imstande sind, nachdem sie alle irgendwie im Streit gegeneinander sind, wir müssen diese Wahrheit bei einer Person suchen. Aber eine kompetente Antwort über das Leben im Jenseits kann nur jemand geben, der in der Lage wäre, folgende vier obligatorische Bedingungen zu erfüllen. Es ist nicht einfach so, ein Mensch von der Straße zu holen und ihn zu fragen, was denkst du über das Jenseits und ihm sofort Vertrauen zu schenken. Nein. Vier wichtige Bedingungen zu erfüllen und dann, welche sind diese Bedingungen? Erstens, diese Person oder dieser Mensch selbst sollte einmal tot gewesen sein. Er muss wissen, was Tod ist. Ich spreche heute Abend hier vor euch über den Tod, aber nur als Theoretiker. Ich war noch nie tot. Und ich betrachte jetzt heute Abend dieses Thema aus theoretischer Sicht. Aber ich muss jemand fragen, um eine richtige Antwort, wenn er einmal tot gewesen ist, damit er Bescheid weiß, was tot ist. Die zweite Bedingung, er sollte vom Tod zum Leben zurückgekommen sein und nie wieder gestorben sein. Die zweite Bedingung. Die dritte Bedingung, er sollte dem Tode nicht unterworfen sein, sondern Macht über den Tod zu haben. Und die vierte, die letzte Bedingung, das, was dieser Mensch oder diese Person sagt, sollte glaubwürdig sein. Das heißt, wahr sein. Die Menschen sollten ihm glauben und vertrauen. Das sind die vier Bedingungen. Und jetzt kommt die Frage. Gibt es auch eine Person in dieser Welt überhaupt, welche diese Bedingungen imstande war zu erfüllen? Die einzige Persönlichkeit in der ganzen Geschichte der Menschheit, die diese vier obligatorischen Bedingungen erfüllt hat, ist wer? Ich bin ein bisschen schwerhörig. Wer ist Jesus Christus? Amen, das ist alles. Ich kann nicht an Karl Marx mich wenden oder an Charles Darwin oder an Lenin oder an den Papst. Ich darf mich nicht aufwenden, auch auf den Vorsitzenden Vorstand der EKD auch. Darf ich muss nur an der Persönlichkeit anwenden, welche diese vier Bedingungen einmal erfüllt hat. Und das ist Jesus Christus. Und dann wende ich mich an ihn und frage, Herr Jesus, weißt du, für mich ist äußerst wichtig, etwas mehr zu wissen, was nach dem Tod kommt. Könntest du mir etwas mehr darüber erzählen? In einem einfachen Gespräch mit dem Herrn Jesus Christus, das nennen wir Gebet. Herr Jesus Christus, was kommt nach dem Tod? Und der Herr Jesus Christus gibt mir die einzige Antwort und sagt, mein Kind, schlag die Bibel auf. Und dort gibt im Neuen Testament ein Evangelium, welches von mir erzählt. Und das ist das Lukas-Evangelium. Und dort gibt eine Geschichte. Die Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Lies diese Geschichte und du wirst alles erfahren, was nach dem Tod kommt und welche Gesetze nach dem Tod in der Welt, im Jenseits herrschen. Ihr kennt alle diese Geschichte. Lukas Evangelium, Kapitel 16, Verse 19 bis 31. Aufgrund dieser Geschichte, liebe Geschwister, Patgus auch, viele Christen, sogar geistliche Pastoren, Bischöfe und hohe gebildete Theologen, die meinen, das sei ein Gleichnis. Und in keinen Umständen, das ist eine wahre Geschichte, weil hier in dieser Geschichte kommen Namen. Abraham, Lazarus, ich nehme an, ihr kennt alle diese Geschichte. Aber ich möchte nur kurz zusammenfassen, was wir von dieser Geschichte lernen müssen, was nach dem Tod alles kommt. Von dieser Geschichte lernen wir, dass nach dem Tod erstens lebt die Seele des Menschen weiter. Und das ist das Wichtigste, dass wir diese feste Kenntnisse, Wissen haben, dass mit dem Tod unser Leben hört nicht auf. Es gibt eine zweite Wahrheit, es gibt nur zwei Orte, wo sie sich aufhalten kann. Weiter, was wir von dieser Geschichte lernen, wir kommen unmittelbar nach dem Tod an einem dieser zwei Orte. Die zwei Orte sind voneinander getrennt. Eine weitere Lehre, so dass man nicht von dem einen zu dem anderen kommen kann. Weiter, nichts und niemand kann zu einem Übergang verhelfen. Und hier kommen zu den größten Problemen der katholischen und der orthodoxen Theologie. Öffentlich, offensichtlich hat Dante Alighieri diese biblische Wahrheit gut gekannt, da er sein erstes Buch, so heißt Hölle, seiner göttlichen Komödie mit dem bekannten Spruch, ich zitiere Dante Alighieri, lasst jede Hoffnung, die ihr mich durchschreitet, beginnt, der über dem Tor der Hölle steht. Kein Rückgang, keine Änderung, die Gebete der Lebendigen können nichts helfen, weil der Herr Jesus Christus selbst sagt, als er von den Toten spricht in Johannes 5, ich kann für die Toten nicht tun. Wie ich höre, so richtig. Und wenn der Herr Jesus Christus nicht imstande ist, für die Verstorbenen etwas zu tun, könnte das ein Bischof oder ein Priester machen? Alles entscheidet sich hier, liebe Geschwister, in diesem Leben. Und das ist wie ein roter Faden im ganzen Büchlein. Durch dieses Büchlein ging und gehe ich eine Gratwanderung, weil ich komme aus einem orthodoxen Land. In Bulgarien 85% gehören zu der griechischen orthodoxen Kirche. Und die glauben, dass nach dem Tod die Lebenden, welche für den Verstorbenen beten, die Gebete können den Verstorbenen von der Hölle in den Paradies schicken. Und hier schreibe ich undenkbar. Und das sagt nicht Professor Svilenov, das sagt der Herr Jesus Christus. Und dann, weil ich halte regelmäßig und überall Vorträge im Fernsehen, im Rundfunk, in verschiedenen Orten über dieses Thema. Und da kommen die Orthodoxen und sagen, warum schreiben sie das? Wir wissen etwas ganz anderes. Ja, dann sage ich immer, liebe Freunde, dann habt ihr nicht Probleme mit Professor Svilenov. Euer Problem ist mit der Bibel. Dann schlagt die Bibel auf und liest, was die Bibel sagt. Und mindestens lest einmal den Titel des Büchleins. Leben nach dem Tod. Was sagt die Bibel? Alles. Und dann wenden Sie ja diesem Buch und dann streiten Sie oder was tun Sie, was Sie wollen. Äußerst wichtiges Thema. Selbstverständlich, ich kann über dieses Thema stundenlang sprechen, aber hier höre ich auf. Mit der Absicht, dass Sie von den Büchern, welche von diesem Büchlein dort ausgelegt sind, mitnehmt, zuerst lest, und wenn ihr auch Probleme habt, dann wenden Sie bitte nicht an mich, sondern an der Bibel. Hier in diesem Büchlein ist jede Buchstabe, jedes Wort auf der Bibel begründet. Warum lehren die Orthodoxen, dass die Gebete den Verstorbenen helfen können? Nur ein Beispiel. Du hast recht, aber jetzt werden wir das veranschaulichen. Als das Buch in Bulgarien vor 2 Jahren erschienen ist, ich habe das Büchlein an einem Schulkamerade gebracht. Es war die Rede, dass ich vor über 50 Jahren Theologie studiert habe, griechisch-orthodoxe Theologie. Und von der Zeit habe ich viele Schulkameraden. Viele sind Priester, Bischöfe und dann ist Bischof zur Zeit. Und ich war bei ihm und habe gesagt, du, nimm dieses Büchlein und lese bitte. Und ich komme in einen Monat und du musst mir sagen, was du über das Büchlein denkst. Okay, bin ich gegangen. In einen Monat zu ihm. Da habe ich gesagt, du, hast du das Büchlein gelesen? Er war irgendwie nicht ganz gut gelaunt, böse. Ich habe gesagt, ich habe bis Seite 16 gelesen und weiter lese ich nicht mehr. Aber warum? Ja, du schreibst, dass die Gebete für die Verstorbenen keinen Sinn haben. Und du hast vergessen, dass durch diese Gebete für die Verstorbenen wir unser Geld verdienen. Müssen wir sterben? Merkt ihr, worin die Motivation der religiösen Menschen in der Orthodoxie? Bei den Katholiken ist auch nicht anders. Und bei vielen Protestanten ist es noch schlimmer. Ihr werdet lesen hier, auch was die Protestanten darüber denken. Ich rede von den Landeskirchen, EKD. Nicht die freikirchlichen Gemeinden. Und jetzt zum Abschluss. Eine Allegorie. Diese Geschichte, welche du jetzt von den Zwillingen im Mutterleib vorgelesen hast, ist auf Seite 46 gegeben. Hier. Ihr werdet die Geschichte noch einmal lesen. Eine äußerst wichtige Geschichte. Glaubst du an den Leben nach der Geburt? So ist die Geschichte betitelt. Glaubst du an den Leben nach der Geburt? Seite 46. Hat mich sehr gefreut, dass ich das auch gehört habe. Jetzt. Reise ohne Rückkehr. Ein König hatte einen besonders talentierten Hofnarren, den er sehr lieb gewonnen hatte. Als Zeichen seiner Dankbarkeit schenkte der König dem Narren einen kleinen Stab aus Gold und sagte: Ich bin sehr zufrieden mit deinem Dienst als Hofnarr und bin überzeugt, dass du gewiss der größte Narr der Welt bist, den es überhaupt gibt. Solltest du jemals einen treffen, der noch närrischer ist als du, dann gib ihm diesen Stab weiter. Genauso werde ich es tun, aber vielleicht werde ich keinen besseren als mich finden, antwortete der Hofnarr. Es vergingen viele Jahre. Der König erkrankte schwer und lag im Sterben. Er wollte seinen Hofnarren noch einmal sehen. Im Laufe des Gesprächs sagte der König: Ich trete eine lange Reise an und kehre nie zurück. Der Narr meinte begütigend: Gewiss hast du diese Reise seit langem vorbereitet. Oh nein, ich hatte nie Zeit, diese Reise vorzubereiten. Wieso? Erwiderte der Narr: Du hast gewusst, dass du diese Reise antreten musst und hast dich gar nicht darauf vorbereitet. Ja, leider ist es so, erwiderte traurig der König. Da ging der Hofnarr schnell in seinem Zimmer, holte den goldenen Stab und übergab es dem König mit den Worten: Hochverehrter König, als du mir diesen Stab gegeben hast, hast du mir befohlen, ihn weiterzugeben an den, der noch närrischer ist als ich. König, du bist der größte Narr. Du hast gewusst, dass dir diese Reise ohne Rückkehr vorsteht, aber trotzdem hast du dich nicht darauf vorbereitet. Soweit diese Geschichte. Liebe Geschwister, ich denke, ihr habt den tiefsten Sinn der Geschichte gut begreifen können. Und ich hoffe sehr, dass kein einziger unter uns heute in diesem Raum vielleicht der Stelle des Königs sein sollte. Nicht. Wir wissen alle, dass uns eine Reise bevorsteht. Und wir wissen auch, wie wir uns für diese Reise vorbereiten müssen. Wenn einmal jemand dieses Büchlein gelesen hat, er wird wissen, wie er sich für die Reise vorbereiten muss. Und er muss auch wissen, dass er keine Entschuldigung vor dem Herrn haben wird, dass er nicht davon nicht wusste. Meine Bitte für euch heute Abend ist: Ich brauche euch nicht überzeugen zu lassen. Ihr seid genug überzeugt. Aber meine liebe Geschwister, meine Bitte ist, nehmt von dem Büchlein und verteilt auf die Straßen, in Büros, in den Schulen, überall, wo ihr Kontakten, eure Verwandten, Nachbarn. Wisst ihr warum? Weil wir eine Verantwortung haben für die Verlorenen. Ich lese zum Abschluss über diese riesige Verantwortung für jeden Einzelnen von uns. Weil wenn Menschen in Wächtersbach morgen sterben und sich von dem Gericht Gottes hinstellen, sie können ruhig sagen: Wir wussten nicht. Und dann hören wir vielleicht das härteste Wort überhaupt in der ganzen Bibel, welche uns Christen betrifft. Ich lese Hesekiel 3, 18. Wenn ich zu dem Gottlosen spreche, die Gottlosen sind auf die Straßen in Wächtersbach, und wenn Gott zu den Gottlosen spricht: Du musst sterben, und du, Detschko, hast ihn nicht gewarnt und hast nicht geredet, um den Gottlosen von seinem Gottlosen weg zu warnen, um ihn am Leben zu erhalten, dann wird er, der Gottlose in Wächtersbach, also Wächtersbach steht hier nicht, aber es ist genau in dem Sinn, der Gottlose wird um seinen Schuldwillen sterben. Und jetzt kommt das härteste Wort. Hört gut zu. Aber sein Blut werde ich, Detschko, von deiner Hand fordern. Habt ihr gehört? Ich denke, in der ganzen Bibel gibt es kein härterer Wort als das. Das bedeutet, dass wir eine Verantwortung für die Sterbenden in Wächtersbach, in Bulgarien tragen. Das ist der Grund, warum wir von diesem Büchlein nur in 2 Jahren 11 Auflagen in 2 Jahren mit insgesamt Gesamtauflage 600.000. Wir haben das ganze Land mit dem Büchlein erreicht. Und das nicht alles. Das Büchlein ist in Deutsch, in Englisch und in Russisch übersetzt und über Tausende wird im Ausland verteilt. Vor einigen Tagen habe ich einen Anruf von Petersburg bekommen, Russland. Eine Medizinprofessorin auf für mich interessante Wege ist das Büchlein bei dieser Professorin gelandet. Und hier in dem Büchlein ist meine Telefonnummer und mein E-Mail drin. Als Ansprechperson. Und die Professorin ruft mich an und sagt, Herr Professor Svilenow, Sie haben mir eine riesige Hilfe durch dieses Büchlein geleistet, ohne mich zu kennen. Bis jetzt habe ich immer gedacht, dass ich das ewige Leben nur durch meine guten Taten gewinnen kann. Und ich musste das tun und das tun und das tun und das tun. Und immer war der Zweifel in mir, dass ich nicht genug getan habe, das ewige Leben zu verdienen. Und sie schreiben, das ewige Leben ist ein Geschenk Gottes. Ich danke Ihnen. Jetzt bin ich ein neuer Mensch geworden. Jetzt weiß ich, woher meine Ewigkeit kommt. Ich lese und lese und wiederholt lese dieses Büchlein. Und ich war in der Kathedrale von Petersburg und ich habe das Büchlein an unseren Priester gegeben. Und er hat auch das Büchlein gelesen. Und wisst ihr, was er sagte? Sehr gutes Buch. Und ich bitte dich, ruf den Professor an. Und wir werden ein Roundtable, ein Seminar in der Kathedrale von Petersburg organisieren und laden viele Menschen ein, dass er das Büchlein hier in der Kathedrale vorstellt. In einem kommunistischen Russland. Nur in wenigen Monaten 5000 sind in Russisch verteilt worden. Warum das alles? Weil der Mensch hat die tiefste Gewissheit, dass mit dem Tod das Leben nicht aufhört. Und stellt sich die Frage, und dann, was kommt? Und ich habe extra das Büchlein auf eine einfache und verständliche Sprache geschrieben. Keine Theologie. Keine große Theologie, Gott sei Dank. Damit jeder das verstehen kann. Warum? Dass ich keine Verantwortung für die verlorene Bulgaren tragen muss. Tausende werden täglich in Bulgarien verfahren. Meine Bitte ist, ich habe genug mitgebracht. Liebe Geschwister, ich tue Ihnen heute Abend ein großes Gefallen, damit die Wächtersbache, die Verlorene, nicht einmal, wenn sie von dem Gericht Gottes stehen, zu sagen, ich wusste nicht. Und wenn sie einmal das sagen sollen, dann der Herr wird Bruder Manfred, Bruder Willi zu sich rufen und sagt, Willi, mein Kind, warum deine Mitbürger nicht wussten? Liebe Geschwister, vergisst den Vers nicht. Aber Gott sei Dank gibt es einen weiteren Vers, der schönste Vers in der ganzen Bibel. Du aber, Deschko, wenn du den Gottlosen gewarnt hast, nämlich du hast ihm die Schrift gegeben. Und er ist von seiner Gottlosigkeit und von seinem Gottlosen weg nicht umgekehrt. Die Schrift weggeschmissen, nie gelesen. Dann wird er um seiner Schuld willen sterben. Und jetzt kommt das Schönste. Du aber, Deschko, hast deine Seele errettet. Amen. Das ist meine Bitte heute Abend, liebe Geschwister. Nehmt das Büchlein. Heute Abend, bevor ihr ins Bett geht, ihr könnt das lesen. Das liest man in 2 Stunden. Und dann mindestens 10 weitere Stück Exemplaren weiterverteilen. Auf diese Weise seid ihr frei von der Schuld und der Verantwortung und der Verlorenen. Deswegen habe ich diese 850 Kilometer von der Schweiz nach Westerbach hinterlassen, damit euch heute Abend dieses Gefallen tun darf. Es gibt auch andere Schriften, welche die meisten ihr kennt. Wir werden alle Schriften hier lassen, mit der Bitte, dass wir mit den Schriften Menschen in Westerbach erreichen. Mein Land, Bulgarien, ist ganz im Feuer von diesen Schriften. Von dem Ministerpräsident bis zu dem kleinsten Polizist auf der Straße. Das möchte ich auch hier verbessern. Möge der Herr euch segnen. Wir haben so abgemacht, dass so Gott will, im März komme ich noch einmal. Und dann werden wir den zweiten Teil von diesem wichtigen Thema betrachten. Und das Thema heißt, schon jetzt gebe ich den Namen des Themas, Krankheit und Leid. Was sagt die Bibel? Das wichtigste Thema in dieser Welt ist das Thema über die Ewigkeit, Leben nach dem Tod. Das zweitwichtigste Thema ist Krankheit und Leid. Und das drittwichtigste Thema ist über die Gesundheit. Und ich möchte im März über das zweite Thema, Leid und Krankheit. Warum? Ein liebender Gott einerseits und Krankheit und Leid andererseits. Lassen wir uns auf der Bibel einfach Vertrauen schenken und hören, was sie uns zu diesem Thema sagen wird. Möge der Herr euch segnen. Herzlichen Dank und Gottes Segen.